Noch interessanter finde ich das zweite gentherapeutische Präparat. Das ist die erste topische Gentherapie mit dem schönen Namen, mit dem Zungenbrecher Beremagen Geperperbeck.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Hier spricht Laura Rudolf aus der PZ-Redaktion und mir sitzt heute gegenüber mein lieber Kollege und unser Chefredakteur Sven Siebenand. Hi Sven.
Hallo in die Runde.
Hi, ich freue mich, dass wir mal wieder zusammen aufnehmen. Das hat ja fast schon Tradition und das heißt, es geht wieder um neue Arzneistoffe.
Und den Jahrgang 2025.
Genau, vom letzten Jahr natürlich. Sven, wie bewertest du denn den Arzneistoffjahrgang insgesamt?
Also insgesamt würde ich sagen, war das ein ziemlich guter Jahrgang. Wir haben 38 neue Substanzen. Das ist so in etwa wie in den Vorjahren auch. So immer so um die 40 neue Arzneistoffe waren wir da. Und nicht nur die Quantität stimmt in diesem Jahr, sondern auch die Qualität. Denn 30 der 38 Substanzen gehören zu den Schritt- oder Sprunginnovationen.
Welche Arzneistoffe sind dir denn besonders aufgefallen, beziehungsweise welche stachen denn besonders heraus?
Ja, in der Tat gibt es schon besonders innovative Arzneistoffe, wie ich finde. Es gab im Jahrgang 2025 die ersten beiden Alzheimer-Antikörper, die ja nach vielen Jahren des Scheiterns bei der Alzheimer-Forschung als erste Antikörper auf den Markt gekommen sind. Dann gibt es einen ersten in der EU zugelassenen Wirkstoff bei der Fettlebererkrankung. Und ich denke, für die Arbeit in der Apotheke könnten auch die sogenannten Gepante, die ersten beiden oral verfügbaren CGRP-Antagonisten für den Bereich Migräne ganz interessant sein.
Dann schauen wir uns doch als erstes mal die Neulinge etwas genauer an. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu den beiden Alzheimer-Antikörpern.
Ja, also diese beiden Substanzen, das sind die Antikörper Lecanemab und Donanemab. Die werden beide in frühen Phasen der Alzheimer-Krankheit eingesetzt, also bei einer frühen kognitiven Störung oder bei der leichten Demenz, also später nicht mehr, werden beide infundiert, das eine alle 2 Wochen, das andere alle 4 Wochen und sind beides gegen Beta-Amyloid gerichtete Antikörper, haben so ein bisschen unterschiedliches Target, aber beide kann man sagen gegen Beta-Amyloid gerichtet.
Wie schaut es denn mit Wirksamkeit und Sicherheit dieser beiden Arzneistoffe aus?
Ja, also beide Arzneistoffe haben natürlich Zulassungsstudien durchlaufen. Und wenn man das jetzt indirekt vergleicht, dann muss man sagen, die sind beide in etwa gleich gut wirksam, diese beiden Antikörper. In den 18-monatigen Studien haben die in der Krankheitsprogression so circa an 6 Monaten haben die Patienten gewonnen. Also die Progression wurde um den Zeitraum abgebremst. Heilen können sie die Alzheimer-Erkrankung aber beide nicht. Und hinsichtlich Sicherheit, ja, also beide Arzneistoffe gehen insbesondere mit ARIA-Ereignissen einher. Die können unproblematisch sein, können aber eben auch zu lebensbedrohlichen Nebenwirkungen führen. ARIA ist die Abkürzung für Amyloid-assoziierte Bildgebungsanomalien. Und deshalb ist es ganz wichtig, hier auch MRT-Bilder vorher zu machen, um das beurteilen zu können.
Welches Fazit ziehst du denn, wenn du diese Studienlage betrachtest?
Ja, ich würde sagen, insgesamt ist es kein Wow-Effekt bei diesen Arzneistoffen. Das sind keine Wundermittel, die können die Alzheimer-Erkrankung nicht heilen. Aber auf der anderen Seite, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, nach vielen Jahren des Scheiterns und viele Substanzen sind eben kurz vor der Zulassung gescheitert, sind es eben die ersten beiden krankheitsmodifizierende Therapeutika für Morbus Alzheimer. Damit ist auch aus meiner Sicht ein Anfang geschafft. Bleibt zu hoffen, dass weitere Arzneistoffe hinzukommen, die vielleicht noch bessere Effekte haben. Und ja, ich denke jetzt auch in der Praxis muss man so ein bisschen auch noch lernen, wer sind denn die geeigneten Patientinnen und Patienten für diese Antikörper. Es gibt zumindest aus der einen Zulassungsstudie beim Lecanemab so Anzeichen, dass es möglicherweise auch Gender-Effekte gibt, dass Frauen vielleicht nicht so profitieren wie Männer. Wird man, denke ich mal, jetzt in Registerstudien noch ein bisschen genauer gucken, ob dieser Hinweis, ob es da vielleicht auch einen Beweis für gibt.
Dann lass uns doch mal zum nächsten Arzneistoff springen. Du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass es einen neuen Wirkstoff bei Fettleber gibt. Wie heißt der denn nochmal?
Der Wirkstoffname ist das Resmetirom und das offizielle Anwendungsgebiet ist die metabolisch assoziierte Steatohepatitis, also kurz MASH, hat früher NASH gehießen, nicht alkoholische Steatohepatitis. Und in der EU ist das tatsächlich momentan der erste zugelassene Wirkstoff in dieser Indikation. In den USA ist man schon ein bisschen weiter. Da ist auch das Semaglutid hier zugelassen für die MASH und das steht vermutlich jetzt auch bald in der EU an. Jetzt gerade vergangene Woche hat sich der Ausschuss für Humanarzneimittel dafür ausgesprochen, Semaglutid auch in der EU bei der MASH zuzulassen.
Wie wirkt denn Resmetirom?
Wenn man das ganz kurz zusammenfassen will, dann könnte man sagen, das ist ein Leberschilddrüsenhormon-Light, denn dieses Resmetirom tut so, als wäre es ein Schilddrüsenhormon. Wirkt aber nur an einem Subtyp des Schilddrüsenhormonrezeptors, nämlich am Subtyp Beta, und es wirkt ganz selektiv in der Leber und das ist auch gut. Vorteil ist nämlich, dass wir wenig Off-Target-Effekte haben dadurch und damit auch eine ganz gute Verträglichkeit. Diese Aktivierung dieses Schilddrüsenhormonrezeptors Beta, die fördert die Fettsäure-Beta-Oxidation und reduziert letzten Endes Leberfett, Entzündungen und auch Fibrose.
Und wie schaut es denn hier mit den Studiendaten aus?
Ja, auch hier gibt es eine Zulassungsstudie logischerweise für das Resmetirom. Und in dieser Zulassungsstudie hat man zwei primäre Endpunkte ausgewertet. Zum einen sich angeschaut die MASH-Auflösung und zum anderen die Verbesserung des Fibrosestadiums. Zwei unterschiedliche Dosierungen von Resmetirom wurden hier gegen Placebo über ein Jahr getestet und in beiden primären Endpunkten und in beiden Dosen von Resmetirom gab es hier deutliche Effekte, signifikante Unterschiede zu Placebo, sodass man sagen kann, die histologischen Verbesserungen, die können sich hier schon mal sehen lassen, die man hier zeigen konnte. Aber das heißt ja noch nichts für harte Endpunkte, also zum Beispiel Transplantationsbedarf oder Dekompensation oder gar Mortalität. Da braucht es eben eine Endpunktstudie und die läuft glücklicherweise, muss man sich noch ein bisschen gedulden. Das ist die Maestro-NASH-Outcome-Studie. Ja, bin ganz gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, da stimme ich dir zu. Jetzt hast du erwähnt, dass es auch Neuigkeiten im Bereich der Migräne gibt. Erzähl doch hier mal ein bisschen mehr.
Ja, richtig. Mit Rimegepant und Atogepant sind nun die ersten sogenannten Gepante auch in Deutschland in den Handel gekommen. In den USA kennt man diese Wirkstoffklasse schon ein bisschen länger und da gibt es auch schon weitere Vertreter von den Gepanten auf dem Markt. Rimegepant und Atogepant wirken als Antagonisten am CGRP-Rezeptor und sind anders als die CGRP-gerichteten Antikörper, die wir schon ein bisschen länger kennen, Erenumab, Galzanezumab zum Beispiel, sind diese oralen Gepante eben, habe es gerade schon gesagt, eben auch oral bioverfügbar und müssen nicht parenteral verabreicht werden.
Wo kommen die beiden Neulinge zum Einsatz?
Beide sind in der Migräneprophylaxe wie die Antikörper zugelassen. Rimegepant ist momentan schon ein Schritt voraus, denn das darf eben als erste CGRP-gerichtete Therapie auch beim akuten Migräneanfall zum Einsatz kommen. Ich gehe davon aus, dass das Atogepant hier über kurz oder lang nachziehen wird. Momentan ist das Rimegepant, wie gesagt, ein Schritt voraus.
Heißt das dann, dass den Triptanen der Rang abgelaufen wird?
Nein, ich denke nicht, dass den Triptanen der Rang abgelaufen wird. Rimegepant sollte, denke ich mal, eher als Reservemittel gesehen werden, wenn andere Therapieoptionen eben nicht wirksam sind und das vielleicht nicht in Frage kommen aufgrund von Kontraindikationen bei den Triptanen. Es gibt interessanterweise auch eine sehr große Meta-Analyse mit mehr als 100 Studien, die man da ausgewertet hat und die zeigt, dass Triptan im Vergleich zu Gepanten in der Akuttherapie auch deutlich wirksamer sind. Also ich glaube nicht, dass die Triptane da ins Hintertreffen geraten.
Ich habe mich auf unserer Webseite auch mal durch die neuen Arzneistoffe geklickt und mir ist neben Rimegepant und Atogepant sowie Lecanemab und Donanemab noch ein drittes Doppel aufgefallen, nämlich Concizumab und Marstacimab. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, sehr gut beobachtet, Laura. Das ist tatsächlich das dritte Doppel. Die beiden Antikörper sind die beiden ersten Mittel, die sowohl bei Hämophilie A als auch bei Hämophilie B zum Einsatz kommen dürfen. Und mit Bezug auf die Hämophilie B sind es auch die ersten subkutan applizierbaren Therapieoptionen und sie haben eben noch ein komplett neues Wirkprinzip.
Und das da wäre?
Ja, Concizumab und Marstacimab sind sogenannte TFPI-Inhibitoren. TFPI ist die Abkürzung für den Tissue Factor Pathway Inhibitor und das ist ein negativer Gerinnungsregulator im extrinsischen Weg des Blutsystems. TFPI wird sozusagen schachmatt gesetzt durch Concizumab und Marstacimab und dann wird sozusagen ein Antikoagulans aus dem Spiel genommen und somit wieder das Gleichgewicht zwischen Prokoagulantien und Antikoagulantien ausgeglichen. Das heißt, Defizite im intrinsischen Gerinnungsweg, die eben bei der Hämophilie durch das Fehlen der Gerinnungsfaktoren entstehen. Faktor 8, Faktor 9 werden durch die Stärkung des extrinsischen Gerinnungsweges umgangen.
Besonders schön finde ich übrigens den Wirkstoffnamen Nemolizumab. Ich bin ja ein Kind der 90er und das erinnert mich stark an einen Film aus meiner Kindheit, nämlich Findet Nemo.
Ja, den kenne ich auch, den Film, sehr cooler Film. Woher der Name Nemolizumab jetzt allerdings stammt, ob das was mit dem Fisch zu tun hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist auf alle Fälle ein innovativer Arzneistoff, das Nemolizumab.
Wo wird er denn eingesetzt?
Nemolizumab wird bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen eingesetzt und insbesondere bei solchen, die mit einem starken Juckreiz einhergehen. Momentan ist dieser Antikörper bei der atopischen Dermatitis, also bei der Neurodermitis, zugelassen und bei Prurigo nodularis. Und das Nemolizumab ist gegen das sogenannte Juckreiz Zytokin gerichtet. Das ist das Interleukin 31, der erste Antikörper, der das macht und damit ein First-in-Class-Antikörper.
Das heißt, der Wirkstoff reduziert den Juckreiz.
Genau so ist es. Das zeigen auch die Zulassungsstudien. Außerdem noch ein weiterer Vorteil ist eben, dass das Entzündungsgeschehen bei diesen Erkrankungen deutlich herunterreguliert wird.
So, last but not least, lass uns doch nochmal auf die beiden neuen Gentherapien im Jahrgang 25 blicken.
Klar, können wir gerne machen. Zum einen ist das die erste CRISPR-Cas-basierte Gentherapie, also die Genschere CRISPR-Cas. Und das ist das Präparat Casgevy. Das wird bei der Sichelzellkrankheit und der Beta-Thalassämie eingesetzt. Noch interessanter finde ich das zweite gentherapeutische Präparat. Das ist die erste topische Gentherapie mit dem schönen Namen, mit dem Zungenbrecher Beremagen Geperpavec.
Wie lange hast du dafür geübt?
Na, so 1-2 Tage waren es schon.
Wo wird letztere Gentherapie da eingesetzt?
Ja, das Anwendungsgebiet ist die sogenannte dystrophe Epidermolysis bullosa, noch so ein Zungenbrecher. Im Volksmund hat diese Erkrankung den Namen Schmetterlingskrankheit. Dieser Name aufgrund der extrem empfindlichen Haut der Betroffenen so gewählt worden. Die Haut reagiert bei den Menschen nämlich eben schon bei den kleinsten Verletzungen mit einer ganz starken Blasen- und Narbenbildung. Und bis 2025 gab es hier noch gar keine kausale Therapie. Also sämtliche Therapieoptionen waren symptomatisch und das hat sich eben mit dieser neuen Gentherapie komplett geändert.
Mhm. Kannst du uns erklären, wie das Ganze denn funktioniert?
Ja, klar. Dazu müssen wir ein bisschen auf die Pathophysiologie schauen. Bei der Erkrankung ist das Gen, das für das Typ 7 Kollagen kodiert, inaktiviert. Und damit ist der Zusammenbau der Fibrillen, die die Basalmembran mit der darunter liegenden Dermis verankern, eben blockiert und stark beeinträchtigt. Und dann kommt es eben dazu, dass die Haut sehr schnell aufreißen kann und sich eben diese Blasen bilden. Ja, der therapeutische Ansatz dieser neuen Gentherapie besteht nun darin, dass durch das Einbringen des Gens für das Typ 7 Kollagen mit Hilfe eines viralen Vektors, mit Hilfe eines Herpes Simplex Viruses funktionales Typ 7 Kollagen wiederhergestellt wird. Und das funktioniert auch wunderbar, wenn man das lokal appliziert auf die Wunden einmal pro Woche. Und deshalb kann man sagen, das ist eine lokale Gentherapie, aber irgendwie auch eine Art Substitutionstherapie.
Also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, kann man sagen, es gab doch einige sehr innovative Arzneistoffe im vergangenen Jahr. Tja, jetzt bleibt die Frage, welcher von Ihnen wird wohl den PZ-Innovationspreis gewinnen?
Ja, einer von den innovativen Arzneistoffen wird es wohl werden. Welcher steht noch nicht fest. Die Jury für den Preis wird sich demnächst zusammensetzen und darüber beraten. Und natürlich auf unserer Website läuft momentan die Abstimmung. Man kann dabei sogar etwas gewinnen, unter anderem eine Teilnahme in Meran. Und deshalb kann ich auch an dieser Stelle nochmal motivieren, da teilzunehmen, Ihrem Favoriten die Stimme zu geben. Und den Link, den finden Sie für diese Abstimmung nochmal in den Shownotes. Schauen wir, wer der Gewinner sein wird.
So machen wir es. Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei PZ Nachgefragt.
Tschüss und bis bald.
Bis bald.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.